Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gespräch Rumänien im Fokus – Sicherheit und Resilienz am Schwarzen Meer. Mein Name ist Manuel Knapp und ich bin Studienleiter an der Europäischen Akademie Berlin und heute Abend Co-Moderator dieser Veranstaltung. Diese Episode entsteht als Teil des Projekts der Europäischen Akademie Berlin mit dem Titel Europe Behind the Headlines – Frequenz Europa. Wir wollen also hinter die Kulissen der Schlagzeilen blicken und verborgenen Themen Aufmerksamkeit schenken. Wir freuen uns sehr, heute ein Land in den Mittelpunkt zu stellen, das für Europas Zukunft eine besondere Rolle spielt, nämlich Rumänien. Diese Diskussion wird als Podcast und V-Cast aufgezeichnet und als Co-Moderator ist heute Christoph vom Europa-Podcast dabei. Christoph, schön, dass wir hier zusammen kooperieren können.
Ja, vielen Dank, lieber Manuel, und auch vielen Dank an das Studio Jury, das uns hier heute einmal wieder beherbergt. Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein und auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Du hast es schon gesagt, mein Name ist Christoph und ich bin Moderator und Producer des Europa-Podcasts. Und Ziel des Europa-Podcasts ist es, komplexe Themen und europäische Zusammenhänge verständlich zu erklären. Und deswegen freue ich mich heute besonders über die Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin, lieber Manuel.
Sehr gern. Rumänien zählt rund 20 Millionen Bürgerinnen und Bürger und ist seit 2004 NATO-Mitglied und seit 2007 Teil der Europäischen Union. Es liegt an einer der sensibelsten geopolitischen Nahtstellen Europas mit der längsten EU-Außengrenze zur Ukraine. Rumänien ist damit ein zentraler Akteur für europäische Sicherheit. Gleichzeitig ist Rumänien ein Land im Wandel. Dynamische Wirtschaft, knapp 48.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, eine hohe Bildungsbeteiligung und eine junge, mobile Bevölkerung, von der viele in Deutschland studieren oder arbeiten.
Du sagst es, Manuel. Und darüber hinaus sah und sieht sich Rumänien großen Herausforderungen gegenüber. Ein zurückliegendes Superwahljahr, das ein politisches Krisenmomentum erzeugte. Präsidentschaftswahlen, deren erster Wahlgang aufgrund ausländischer Einflussnahme annulliert wurde. Und eine Gesellschaft, die um Vertrauen in demokratische Institutionen ringt. Gleichzeitig ist Rumänien ein unverzichtbarer Pfeiler der europäischen Sicherheitsordnung. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Dafür haben wir uns zwei hervorragende Studiogäste eingeladen.
Unsere erste Gesprächspartnerin ist Maria Maris. Die rumänische Politikwissenschaftlerin arbeitet als Programmmanagerin bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und ist ausgewiesene Expertin für das politische System Rumäniens, für deren Parteien und die Sicherheitspolitik. Maria forscht unter anderem zur demokratischen Resilienz Rumäniens, zur außenpolitischen Neuausrichtung des Landes sowie zur Sicherheitslage im Schwarzen Meer. Ihre Analysen zum Superwahljahr und ihre Policy Paper zur rumänisch-deutschen Zusammenarbeit im Bereich der maritimen Sicherheit gehören zu den wichtigsten aktuellen Veröffentlichungen der Region. Sie ist Mitherausgeberin der zahlreicher Publikationen, unter anderem Politics and Society in Romania, das jetzt nächstes Jahr erscheinen wird, und das politische System Rumäniens, das 2022 erschienen ist. Und wer es genau wissen möchte, die beiden Publikationen findet wir im Springer VS Verlag. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Maria.
Dankeschön.
Und als zweiten Gast, der hier zu meiner Linken sitzt, ist Lorin Stahn, Berater für Regierungsbeziehungen in Berlin, langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag, Kuratoriumsmitglied des Deutsch-Rumänischen Forums und gebürtiger Rumäne. Lorin hat europäische Governance in Deutschland und den Niederlanden studiert, seinen Master am College of Europe absolviert und sich intensiv mit europäischer Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt. Er gestaltet seit Jahren die deutsch-rumänischen Beziehungen aktiv mit, politisch wie zivilgesellschaftlich. Schön, dass du heute bei uns bist, lieber Lorin.
Vielen Dank für die Einladung.
Ihr Lieben, wir würden gerne zu Beginn mit einem persönlichen Bezug von euch zu Rumänien, aber natürlich auch zu Deutschland beginnen. Und Maria, du beschäftigst dich ja wissenschaftlich, aber auch gesellschaftspolitisch intensiv mit Rumänien. Was ist denn dein persönlicher Zugang zu diesem Thema und was motiviert dich eigentlich, sich so stark für diese deutsch-rumänischen Beziehungen auf all den Facetten und Ebenen einzusetzen?
Ja, ich konnte eigentlich, es ist eine interessante Geschichte, weil diese Entscheidung habe ich nicht selbst getroffen, sondern meine Eltern bzw. meine Mutter. Ich komme nämlich aus Rumänien, ich bin Rumänin und ich komme aus einer Region, wo es auch eine deutsche Minderheit gibt, früher viel, viel stärker vertreten, Genau, und meine Eltern dachten so, ja, wir sind in Siebenbürgen, es sind so viele Minderheiten, warum sollten unsere Kinder nicht eine weitere Sprache lernen? Und es kam einfach so, dass ich dann auf die deutsche Schule gegangen bin. Ich war aber auch im deutschen Kindergarten. Also es gibt auch deutsche Schulen in Rumänien, aber es gibt auch Schulen, die eine deutsche Abteilung haben. Und ich bin halt mit Deutsch aufgewachsen. Mhm. Und für mich war das, für mich war das so präsent. Ich konnte mir aber auch nicht als Kind wirklich vorstellen, es gibt ein Land Deutschland, sondern das war in Rumänien vor Ort verankert. Mhm. Und ich habe Deutsch gelernt. Ich habe mich dann über die Jahre mehr über Deutschland interessiert. Und es kam einfach von einem zum anderen. Und ich schätze mich sehr glücklich, dass ich in so einem Umfeld aufwachsen konnte, wo man mit unterschiedlichen Minderheiten, unterschiedlichen Menschen aufwachsen kann. Und diese Unterschiede sind nicht immer einfach. Es ist auch eine Herausforderung. Gleichzeitig sehe ich da auch eine Chance. Also es hängt da viel davon ab, wie wir das selbst gestalten und damit es ein Miteinander und nicht nebeneinander ist. Und das konnte ich so mitnehmen, Und ich sage immer, Siebenbürgen ist eine Art Mini-Europa und das konnte ich schon von Kind auf dann mitnehmen. Ja, und ich bin jetzt halt dabei geblieben und beschäftige mich weiterhin mit Rumänien, aber auch mit den deutsch-rumänischen Beziehungen, auch in der deutsch-rumänischen Gesellschaft in Berlin. Genau, und ja, immer aus einer rumänischen Perspektive finde ich es interessant. Wir wissen oft sehr viel über Deutschland und es gibt sehr viele Menschen in Rumänien, die Deutsch lernen. Manchmal, es ist immer auf der deutschen Seite eine Überraschung, wenn man nach Rumänien kommt und man sieht deutsche Namen, deutsche Städte. Ja, meine Straße, auf der ich aufgewachsen bin, hieß auf Deutsch Hinter der Hintergasse.
Hinter der Hintergasse, das ist ja spannend.
Genau.
Und wie heißt das auf Rumänisch?
Strada Caișilor, also Caișilor sind Pfirsiche? Nicht Pflaumen. Aprikosen, Entschuldigung. Aprikosen. Aprikosen, genau. Aber auf Deutsch ist es Hinter der Hintergasse. Und genau, ja, also für mich ist das selbstverständlich, aber wenn Deutsche nach Rumänien kommen, das ist dann, immer eine Überraschung.
Und ich meine, da wollen wir ja auch gerade ansetzen mit dieser Folge heute, dass wir eben auch dem deutschen Publikum etwas mehr Rumänien näher bringen, weil meiner Meinung nach Rumänien einfach oft unter dem Radar läuft. Und deswegen finde ich das ein schöner Einstieg und auch eine schöne Geschichte, die du mitbringst und dass wir Rumänien aus der Hintergasse rausholen und den Deutschen dann auch präsentieren.
Absolut, Manuel. Lorin, kommen wir zu dir. Du lebst heute in Berlin, aber Rumänien bleibt ein zentraler Teil deines Engagements. Was treibt dich an, als eine Art Brückenbauer zwischen beiden Ländern zu wirken?
Genau, ich habe eine etwas andere persönliche Lebensgeschichte als Maria. Ich wurde in Cluj-Napoca, Klausenburg auf Deutsch, in Rumänien geboren. Das ist im Nordwesten des Landes die zweitgrößte Stadt Rumäniens. Und ich bin dann mit knapp 2 Jahren mit meinen Eltern nach Deutschland gezogen, konkret nach Südthüringen in die Theaterstadt Meiningen. Und dort bin ich in Deutschland in den Familienstrukturen, dann im Elternhaus rumänisch aufgewachsen, weil meine Eltern haben gesagt, wir sprechen zu Hause nur Rumänisch und Deutsch lernst du dann im Kindergarten. Warum das Ganze? Damit ich den Akzent von meinen Eltern nicht direkt übernehme und dass man das weniger bei mir hört, dass ich aus Rumänien komme, wie meine Eltern auch, als meine Eltern. Und es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, auch mit dem fortgeschrittenen Alter in der Grundschule, auf dem Gymnasium dann, dass es sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber Rumänien damals noch gab. Teilweise hat man Sachen gehört, da hat man sich gefragt, was die Leute glauben, wo dieses Land liegt, ob sich das Land seit den 80ern überhaupt entwickelt hat oder nicht. Und das hat mich sehr, sehr motiviert, vor allem meinen sehr, sehr guten Freunden aus der Schulzeit und aus dem Kindergarten zu zeigen, kommt mal her, kommt mal nach Rumänien und ich zeige euch, wie es wirklich ist und dann könnt ihr euch gerne eine Meinung bilden. Und diese Wissenslücke, dieses begrenzte Wissen hat mich einfach sehr, sehr, sehr motiviert, daran was zu ändern und vielen Menschen auch eine schöne Seite des Landes zu zeigen, die es wirklich hat.
Ja, fantastisch. Was du gerade gesagt hattest, dass man zuerst einmal hingehen muss, um zu erinnern, da musste ich sofort an meine Französischlehrerin denken, die mir gesagt hat, ihr könnt kritisieren, aber ihr müsst es zunächst einmal probiert haben. Genau. Und dann, was du beschreibst, fantastisch. Maria Lorin, lass uns doch jetzt einmal auf die geopolitische Ebene schauen. Rumänien ist längst ein zentraler Akteur im westlichen Bündnissystem, politisch, wirtschaftlich, aber eben auch militärisch. Maria, ich würde dich einmal ganz gerne fragen, wie würdest du Rumäniens Rolle in der EU und in der NATO heute beschreiben und wie hat die Zeitenwende nach 2022 die außenpolitische Position Rumäniens verändert?
Gerne, wir steigen schon schnell in das Thema ein. Es sind zwei große Fragen und ich versuche das punktuell zu beantworten. Genau, einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer oder aber auch für die Gäste gerne vielleicht ein Handy rausholen und Google Maps öffnen, einmal sich eine Karte anschauen. Und ich würde einfach empfehlen, nicht mal so die typische Europakarte zu nehmen, wo man einfach Europa im Mittelpunkt hat und Deutschland in der Mitte ist, sondern ein bisschen östlicher zu gehen und sich anzuschauen, wo der Schwarzmeerraum ist, ein bisschen so Rumänien in der Mitte zu haben. Und dann wird man gleich feststellen, man hat eine komplett andere Perspektive. Man stellt einiges anderes fest. Also wenn man sich so ein bisschen schaut, wo Rumänien liegt, man stellt fest, ach, das Schwarze Meer ist riesig. Aber man sieht auch Rumäniens Nachbarn und das hat sehr viel mit der rumänischen auch Identität zu tun, aber auch außenpolitisch, wie Rumänien sich auch wahrnimmt und vielleicht auch wie Rumänien dann auch handelt. Und einerseits, wer sich mit Geschichte beschäftigt, kennt man ja die Reiche, die um Rumänien herum historisches gab. Habsburgerreich, aber auch Osmanische Reich, Russische Reich, genau. Und man stellt da fest, dass sie eigentlich da an dieser bei diesem Punkt dann zusammenkommen in Rumänien. Und auch die Staatsbildung Rumäniens ist eigentlich durch diese Unabhängigkeitsbewegung entstanden. Also einfach die Bevölkerung wollte unabhängig werden. Ein Teil war in der Region Siebenbürgen, unter der Habsburgischen Reich, dann Osmanisches Reich und Russisches Reich. Und Rumänien hat sich immer so ein bisschen als eine Pufferzone verstanden. Eine Pufferzone zwischen den Reichen. Auch die Staatsbildung war nur möglich mit den westlichen Ländern, weil das Ziel war eigentlich, ein Pufferstaat zwischen diesen Reichen zu haben, um dann auch die Macht dieser Reiche einzuschränken. Und das hat viel damit zu tun, wie sich Rumänien heute auch versteht und wahrnimmt und die Rolle Rumäniens in der EU. Man sieht das auch, man würde oft sagen, ja, das ist die Grenze der EU. Rumänien ist sozusagen an der Grenze, am Rande der EU.
So habe ich es auch gerade anmoderiert, ja. Wenn ich ehrlich bin.
Überhaupt kein Problem. Vielleicht ist es überhaupt nichts Falsches. Aber es ist auch interessant, man kann Rumänien auch nicht richtig zuordnen. Man spricht oft über Mittel- und Osteuropa. Rumänien ist auch nicht so richtig Mitteleuropa, ist auch nicht richtig so Osteuropa, ist auch nicht richtig Südosteuropa oder Südeuropa. Es ist irgendwo in der Mitte. Und das hat viel auch mit dieser Identität, mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Wir sehen ja zum Beispiel die Westbalkanstaaten in der Nähe. Ne? Es sind jetzt keine EU-Mitglieder. Wenn wir Deutschland zum Beispiel nehmen würden, ist ja von EU-Mitgliedern umgeben. Rumänien von den Westbalkanstaaten. Wir haben aber auch die Republik Moldau, Ukraine, den Zugang zum Schwarzen Meer. Und auch wenn Rumänien lange Zeit eine Art Pufferzone war, wenn man es so beschreiben möchte, würde ich sagen, dass Rumänien viel mehr sich heutzutage als ein regionaler Akteur versteht. Also ein Akteur, der in der Region irgendwie eigentlich facettenreich agieren kann, weil auch Rumänien auch diese Facetten hat. Rumänien hat Zugang zu Mitteleuropa, zu Osteuropa, zu Südeuropa, zum Schwarzen Meer. Und da kann man auch sehr gut agieren und Rumänien schaut sich immer um und guckt, was kann man in der Region machen. Ja, wahrscheinlich kommen wir auch noch gleich dazu, darüber ins Detail zu sprechen. Und auch in der NATO Ja, vielleicht hat Rumänien nicht so viele Stärken, was die EU-Politik angeht. Aber Rumänien hat sich sehr stark auf die NATO konzentriert und ist ja einer der wichtigsten Akteure an der Ostflanke. Wir haben ja Polen als ein sehr großer Staat und NATO-Mitglied, aber an der südlichen Ostflanke ist Rumänien sozusagen vielleicht ein Leuchtturm. Vieles, weil du mich gefragt hattest, was ist nach 2022 passiert? Ich würde sagen, es ist viel passiert und auch nicht so viel. Rumänien hatte schon in den eigenen Strategien, nationalen Strategien etc. immer Russland als eine Gefahr identifiziert, also auch in der letzten Strategie vor 2022, also die vor 2022 geschrieben wurde, wurde auch darauf hingewiesen, dass es zu Eskalationen in der Region kommen kann, dass Russland eine Gefahr ist. Und Rumänien hat immer versucht, dass man das Schwarze Meer, dass es auch ein europäischer Raum ist. Man spricht über das Schwarze Meer immer, dass es ein osmanisches Meer ist oder russisch. Und Rumänien hatte schon längst diese Ziele, mehr Aufmerksamkeit und mehr EU in die Region zu bringen. Ich glaube nur, was sich geändert hat tatsächlich, ist, dass die Möglichkeiten sind jetzt, also die Aufmerksamkeit ist gestiegen. Nach 2022 haben die anderen EU-Mitgliedstaaten gesehen, wir müssen uns mehr Aufmerksamkeit der Region widmen und wir müssen tatsächlich etwas anpacken. Rumänien ist das sechstgrößte Land in der EU nach der Bevölkerungsanzahl und einerseits ein großes Land, aber auch andererseits ein vielleicht zu kleines Land, um etwas zu bewegen. Und Rumänien kann nicht alles alleine machen. Deswegen hat vielleicht Rumänien bis jetzt gewartet, jemand an der Seite zu haben. Und jetzt ist die Chance.
Das ist die Chance. Und vielen Dank auch für die Brücke, die du mir damit baust. Natürlich auch zu fragen, wie blickt denn Deutschland auf Rumänien? Und Lorin, du bist ja nah dran am politischen Geschäft in Deutschland. Und Maria hat auch gerade gesagt, Rumänien ist ja geostrategisch nicht nur von Freunden umgeben, anders als Deutschland. Ich glaube, Kohl hat es mal gesagt, nach der Wiedervereinigung und nach der EU-Osterweiterung sind wir nur noch von Freunden umgeben. Ist ja jetzt dann leider auch nicht mehr so für Europa wahr. Aber wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, was Maria auch gerade gesagt hat, Rumänien braucht Partner und logischerweise guckt man dann immer zum größten Land in der EU. Zu Deutschland. Wie blickt denn Berlin auf Rumänien? Und wenn du dieses Verhältnis anschaust, gibt es da vielleicht auch blinde Flecke im Verhältnis zu Rumänien?
Da würde ich mal mit dem letzten Anfang blinde Flecke. Und zwar sowohl vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Vollinvasion 2022, als auch danach fehlt mir bei vielen noch dieses fundierte Fachwissen über Rumänien, Rumäniens Position in der südosteuropäischen Nachbarschaft, die Verhältnisse zu den Nachbarstaaten des Landes, aber auch das Fachwissen über die politische Klasse. Wie sind die politischen Parteien entstanden, die Rumänien regiert haben oder heute regieren? Was ist zum Beispiel im Rumänien der 90er Jahre passiert? Denn es gibt viele teilweise noch bestehende Pfadabhängigkeiten und wenn man das kennt, wenn man das beachtet in einer Formulierung einer Strategie oder in der Reisediplomatie, die es gibt, sieht man, glaube ich, vieles ganz anders und auch teilweise ein bisschen kritischer. Also fehlende Fachexpertise ist für mich ein Punkt, der kritisch zu sehen ist, der noch Verbesserungspotenzial birgt. Ansonsten nach der russischen Invasion, Vollinvasion der Ukraine, gab es eine sehr, sehr, sehr starke Reisediplomatie nach Rumänien. Ich hatte das Gefühl, man hat dieses Land entdeckt auf einmal aus deutscher Sicht, also richtig entdeckt. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war da Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz war da, die damalige Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war da, einzelne Ministerpräsidenten, damals Bodo Ramelow aus Thüringen. Also ich glaube, die deutsche Botschaft in Bukarest hatte voll zu tun, diese ganzen Reisen zu organisieren. Und jüngst wurde im Juli, als der neu gewählte rumänische Präsident Nicolae Ciolan seinen ersten Besuch hier in Deutschland in Berlin hatte, ein deutsch-rumänischer Aktionsplan verabschiedet. Und darauf kann ich sagen, darauf haben wir gewartet. Also das ist wirklich ein guter Punkt, dass dieser deutsch-rumänische Aktionsplan verabschiedet wurde. Die beiden Außenminister haben ihn damals unterschrieben. Dieser Aktionsplan soll beide Länder noch enger zusammenrücken in vielen Bereichen Kultur, Bildung, Sicherheit, Wirtschaft. Zum Beispiel aus wirtschaftlicher Sicht ist Deutschland mit Abstand wichtigste Handelspartner Rumäniens. Du hast es angesprochen, die deutsche Minderheit in Rumänien gilt immer als Brückenbauer. Und vor diesem Hintergrund hat jetzt Rumänien gezeigt, dass es auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Und jetzt ist es auch an der Zeit, aus rumänischer Sicht auch eigene Impulse und Akzente zu setzen. Denn die Möglichkeit ist da. Jetzt muss die Chance genutzt werden.
Das ist ja ein beherztes Plädoyer dafür, dass man die Chancen nutzt. Aber was ich auch aus deinem Kommentar heraushöre, ist, dass man in Deutschland erstmal aufgewacht ist und eigentlich einen Partner schon längst hat, der die Hand ausgestreckt hat und aber auch ein ähnliches Phänomen erlebt hat wie vielleicht im Baltikum, dass sie lange gewarnt haben vor geostrategischen Risiken und dass man jetzt erst versucht hat, durch diese Diplomatie und durch diese vielen Reisen das vielleicht aufzuholen, was man die jahrelang hat liegen lassen. Aber ihr habt schon gesagt, Rumänien leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit, eben an der NATO-Ostflanke und eben auch am Schwarzen Meer. Gleichzeitig kann sich Rumänien aber auf die Solidarität, die ihr auch beschrieben habt, der Partner in der EU und der NATO verlassen. Aber vielleicht ist da ja noch mehr drin als nur Pflichtbewusstsein der Partner. Was erwartet Rumänien denn von seinen Bündnispartnern und hier wieder insbesondere von Deutschland?
Genau, wir haben es gerade schon angesprochen, die Erwartungshaltung. Maria, ich würde dich gerne fragen, wenn man von Rumänien aus nach Berlin schaut, nach Deutschland schaut, welche Erwartungen gibt es da und wo entstehen aber vielleicht auch Missverständnisse oder Enttäuschungen, wenn man auf die deutsche Politik guckt?
Ja, ich vermute, das ist für viele Länder ähnlich, wie eigentlich viele Länder auf Deutschland blicken. Also immer natürlich sehr positiv und Deutschland ist vielleicht auch ein Vorbild in Europa. Und ich würde sagen, ich vermute, dass viele Rumäninnen und Rumänen auch Deutschland sehr schätzen, weil es sind auch sehr viele tatsächlich rumänische Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland leben. Aktuell ist es so, dass die meisten Personen, also EU-Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die in Deutschland leben, also die Mehrheit aus Rumänien kommen, also Rumänien an erster Stelle steht. Die rumänischen Bürgerinnen und Bürger stellen jetzt die größte, an erster Stelle die Gruppe. Dankeschön. Und ja, es ist ja sehr interessant, weil ich glaube, die Rumäninnen und Rumänen integrieren sich einfach sehr gut in der Gesellschaft. Die sprechen oft sehr gut Deutsch und man merkt sie nicht im Alltag. Da bin ich mir sicher, dass viele vielleicht schon Berührungspunkte hatten oder schon jemanden kennengelernt haben, aber das vielleicht nicht mal wussten, dass die Rumänen sind oder das nicht angesprochen haben. Das ist vielleicht auch eine Art und Weise der Rumänen, dass man sich vielleicht so gut integriert oder assimiliert. Und vielleicht an der Stelle kann man da nochmal nachfragen. Also wir haben auch tatsächlich auch die meisten EU-Ärztinnen und EU-Ärzten, die in Deutschland arbeiten, sind Rumänen. Und vielleicht können wir auf der gesellschaftlichen Ebene da mehr machen, also da mehr in den Austausch gehen, weil Deutschland profitiert auch massiv davon. Und gleichzeitig auf der politischen Ebene und außenpolitischen Ebene würde ich behaupten, dass Rumänien, wie ich schon vorher gesagt habe, Rumänien ist ein, ja, kein großes, aber auch kein kleines Land und kann vieles alleine nicht schaffen. Und deswegen wird da auch erwartet, dass Deutschland eine Führungsrolle übernimmt, dass viel auf Deutschland geschaut wird und auch in der Außenpolitik Rumänien nicht viel oder sich nicht so viel zutraut oder vielleicht manchmal nicht so laut ist wie die baltischen Staaten oder wie Polen. Da sind immer die Rückmeldungen in den Medien sehr rasch oder klar. Rumänien, würde ich sagen, in vielen Situationen teilt auch diese Meinung, ist aber sehr ruhig und zurückhaltend, also auf sehr diplomatisch und wartet sozusagen. Und ich glaube, da kann sich Deutschland sicherlich viel mehr zutrauen. Vielleicht ist das so im Bereich vielleicht Missverständnisse oder einfach nur auch Potenzial. Und Lorin hatte das auch nochmal angesprochen, also mit dem Aktionsplan jetzt ist es natürlich sehr vielversprechend, dass man da auch mehr die Zusammenarbeit vertiefen möchte in unterschiedlichen Bereichen, auch im Bereich der Sicherheitspolitik, vor allem weil Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Rumäniens, also warum denn nicht, warum ist es im wirtschaftlichen Bereich läuft es so gut, aber auch vielleicht in anderen. Über Enttäuschungen wollte ich nur kurz erwähnen. Ich glaube, gegenüber Deutschland ist das nicht der Fall. Es sind sehr gute Beziehungen, die geführt werden, aber weil auch die Wahlen erwähnt wurden, das Superwahljahr, die Annullierung der Wahl, es war ein, politisch gesehen ein sehr ereignisvolles Jahr für Rumänien und das hat auch nicht so wirklich dazu beigetragen, dass Rumänien dem Schengen-Raum so spät erst beigetreten ist, dass einmal ein Veto eingelegt wurde und das hat eine riesige Rolle gespielt im Superwahljahr. Es ist vielleicht in den Medien nicht so wirklich rübergekommen, aber in Rumänien vor Ort. Und das war eine Art Enttäuschung, weil die Wahl, also in der Wahl ging es auch ein bisschen mehr in die Richtung, entscheidet sich man für einen proeuropäischen Kandidaten oder den anderen, wo man vielleicht so noch nicht so weiß, wo man ihn einordnen würde. Manche würden sagen pro-russisch. Und Rumänien hatte ja alle Kriterien erfüllt, um dem Schengen-Raum beizutreten, ist aber nicht passiert. Und das war tatsächlich eine Enttäuschung und man hat sich als Bürger, EU-Bürger zweiter Klasse wahrgenommen. Und das war sehr präsent. Mhm.
Ja. Lorin, ich hätte auch dir gerade die Frage gestellt, weil ja auch der deutsch-rumänische Aktionsplan von dir auch gerade angesprochen wurde. Das ist jetzt eine Grundlage für eine vertiefte Partnerschaft zwischen Deutschland und Rumänien. Siehst du da Chancen, dass das auch dann auch wirklich umgesetzt wird? Oder ist es einfach ein Zeitdokument, dass man sagt, jetzt wir mussten handeln und haben jetzt was aufgesetzt und jetzt schauen wir mal, was draus wird?
Genau, es gibt auf jeden Fall Chancen, diesen Aktionsplan wirklich mit Leben zu füllen. Zum Beispiel sind mehr als 150 Bundeswehrsoldaten in Rumänien stationiert, in Constanța, an der Stadt am Schwarzen Meer. Dort sind auch 5 Eurofighter stationiert. Man übt dort wirklich auch den Ernstfall. Und die Präsenz vor Ort wird von den Rumänen sehr, sehr, sehr positiv gesehen. Allgemein, wenn man sich im rumänischen Raum mal umschaut, die NATO-Flagge ist im öffentlichen Raum viel präsenter als in Deutschland. Also dieses Bewusstsein, was das bedeutet, Teil der NATO zu sein, als Sicherheitsgarant für das eigene Land, für die Unabhängigkeit, für die territoriale Integrität, ist in Rumänien viel stärker ausgeprägt als in Deutschland. Und es gibt in Rumänien und in der Republik Moldau wöchentlich Luftraumverletzungen. Trümmerteile von Drohnen fallen auf rumänischen Boden. Und davon hört man jede Woche. Und von dieser neuen sicherheitspolitischen Lage hat der Aktionsplan viel Potenzial, mit Leben gefüllt zu werden, wirtschaftlich. Im Verteidigungsbereich, das habe ich schon erwähnt, viele deutsche Firmen, Verteidigungsrüstungsunternehmen investieren auch in Rumänien, ohne einzelne Firmen jetzt zu nennen. Aber ich würde noch auf einen Punkt zurückkommen, was Maria erwähnt hat, und zwar, was das eigentlich das Veto von Österreich in Rumänien ausgelöst hat. Also das war im Dezember 2022, als Österreich dagegen gestimmt hat, Rumänien und Bulgarien in den grenzfreien Schengener Raum aufzunehmen. kurz nach dieser Entscheidung im Rat der Europäischen Union gab es einen riesengroßen Boykottaufruf österreichische Unternehmen zu boykottieren, sei es jetzt die Raiffeisenbank oder das Ölunternehmen OMV, das in Rumänien wirklich sehr, sehr, sehr präsent ist. Und ich glaube, da hat auch die EU, also Österreich, diese Dynamik, die sich innerhalb kürzester Zeit entwickelt hat in Rumänien, sehr, sehr, sehr unterschätzt. Und Maria, du hast es richtig erwähnt, das war im Endeffekt eine reine innenpolitische Entscheidung, die nichts mit den technischen Kriterien zu tun hatte. Und umso besser ist es jetzt, dass Rumänien endlich vollwertiges Schengen-Mitgliedland ist, nicht nur in den See- und Lufthäfen, sondern wirklich vollwertig. Und das merkt man immer, wie einfach und wirklich stressfrei es ist, wenn man seinen Anschlussflug immer erreicht, weil man nicht noch einmal durch die Reisepasskontrolle laufen muss. Also das sind so kleine Sachen im Leben, die machen das Leben der Menschen viel einfacher. Und das ist genau der europäische Mehrwert, den die Menschen spüren müssen. Das ist der europäische Mehrwert, das ist Europa. Und genau dadurch müssen wir dieses Europa schätzen. Nochmal eine kleine persönliche Geschichte, wenn ich darf. Ich bin jetzt mittlerweile auch 31, aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie wir damals mit dem Auto von Deutschland nach Rumänien gefahren sind und wie viele Stunden wir vor allem an der ungarisch-rumänischen Grenze verloren haben. Als Ungarn schon EU-Mitglied war, Rumänien aber nicht. Mhm. Und jetzt gibt es mittlerweile auch eine Autobahn, jetzt kann man einfach durchfahren und es sind maximal 2 Minuten. Und das ist genau dieser europäische Mehrwert, den ich gerade erwähnt habe. Das ist Europa im Lebensbereich jedes Einzelnen von uns.
Ja. Ja, du sprichst es an, das ist der Grund, warum ja auch eine europäische Flagge auf dem Tisch steht. Das sind die Vorzüge der EU. Super, dass Rumänien dabei ist und auch natürlich als Sicherheitsakteur dabei ist. Die Schwarzmeerregion ist ein geopolitischer Brennpunkt. Es geht um die Energieinfrastruktur, du hast es gerade angesprochen, den maritimen Verkehr, aber auch eben russische Präsenz. Man könnte also auch zusammenfassend sagen, Rumänien ist hier ein Frontstaat.
Maria, du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Wir würden da gerne noch mal ein bisschen stärker reingehen in die sicherheitspolitische Lage am Schwarzen Meer. Du hast da ja auch umfangreich dazu geschrieben. Wie sieht denn Rumäniens Rolle außer der Vermittlung quasi nach Zentral- und Westeuropa zu sagen, guck mal, hier ist es wichtig hinzuschauen und dieses Schwarze Meer als europäisches Meer wahrzunehmen. Wie sieht Rumänien denn so seine Rolle jetzt direkt mit dem russischen Angriffskrieg und der Vollinvasion in die Ukraine? Und wo brauchst du denn da vielleicht noch Fähigkeiten oder weitere Unterstützung?
Ja, es sind viele Punkte, die du ansprichst.
Such dir welche aus.
Genau, mache ich gerne. Ich versuche erstmal den Überblick hinzubekommen, dass man das so einordnen kann. Es hat auch sehr viel mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu tun. Wie du schon am Anfang erwähnt hattest, Rumänien hat die längste EU-Grenze mit der Ukraine, also die rumänisch-ukrainische Grenze ist die längste EU-Außengrenze zur Ukraine, über 600 Kilometer. Und was man vielleicht immer mal übersieht, also im Schwarzen Meer, da hat Rumänien oder hat man direkten Zugang oder Kontakt auch mit Russland. Also Russland ist da natürlich auch sehr präsent. Vielleicht nochmal die Perspektive auf das Schwarze Meer. Wie ich schon am Anfang gesagt hatte, das Schwarze Meer ist eher so als am Rande Europas gesehen und vielleicht, wo wir anfangen müssen oder starten müssen, ist auch, wie wir darauf blicken. Nämlich das Schwarze Meer ist kein Ende, also da ist nichts mehr, sondern oder eine Region mit Grenzen, sondern nein, es sind viele unterschiedliche Anrainerstaaten an dem Schwarzen Meer und vor allem ist das Schwarze Meer eigentlich ein Korridor nach nach Zentralasien, nach Asien, also über das Schwarze Meer durch den Südkaukasus. Und das vergessen wir vielleicht aus einer europäischen Perspektive, weil wir nicht immer so genau hinschauen. Und wir brauchen einfach diesen Korridor als Europäische Union. Und da spielt Rumänien eine sehr wichtige Rolle, weil Rumänien ist nicht nur ein Anrainerstaat, sondern wir haben auch das Donaudelta und die Donau, die ja auch bis nach Deutschland oder von Deutschland aus natürlich liest, also verbindet Rumänien mit Deutschland. Genau, und das sind sehr viele Aspekte, die man da berücksichtigen muss, also wirtschaftlich einerseits, aber auch was den Energiesektor angeht. Es sind ja sehr viele Pipelines, die auch über das Schwarze Meer nach Europa kommen. Und es hat sehr viel, nicht nur wirtschaftliche Aspekte, außenpolitische, sicherheitspolitische, aber auch genau, was auch die Energiesicherheit angeht. Und Rumäniens Ziel eigentlich im Schwarzmeerraum ist es, für Stabilität und Sicherheit zu sichern. Es ist natürlich eine Herausforderung, wenn Russland natürlich immer wieder mit den Schiffen unterschiedliche Gewässer, unter anderem auch rumänische und bulgarische, immer wieder blockiert mit den eigenen Schiffen. Natürlich auch im Fall der Ukraine schon jetzt viel stärker dadurch betroffen ist. Und das ist die Frage, die man sich stellt: Wie schaffen wir das zusammen als EU, einen sicheren Wirtschaftsraum herzustellen? Die Fähigkeiten, also ich glaube da bei der, wenn man das sich technisch genau anschauen würde, da gibt es die Bereitschaft ist sehr hoch, was Rumänien angeht. Rumänien macht da Fortschritte. Es ist natürlich immer Luft nach oben, aber es geht nach vorne, würde ich sagen. Es ist viel, was mit der dann Wahrnehmung zu tun hat, auch Rumäniens Wahrnehmung, auch sich mehr zuzutrauen, dann in der Region zu machen. Okay. Vielleicht. Oder gerne, wenn es spezifische noch Aspekte gibt.
Nein, ich fand das sehr spannend, was ihr vorhin auch beide schon skizziert habt. Und in der Vorbereitung habe ich natürlich auch geguckt, ne, wo liegt Rumänien. Aber dass ihr sagt, dass die Luftraumverletzung durch eben den Abschuss oder die Trümmerteile von Drohnen und auch die Blockade von Häfen und Seewegen, dass das natürlich auch eine Verletzung ist der Souveränität der Rumäniens, ist etwas, was wir, glaube ich, hier in Deutschland im Diskurs gar nicht auf dem Schirm haben. Also wir schauen nach Polen und dann jetzt verstärkt natürlich ins Baltikum aufgrund der Brigade, die wir dorthin verlegt haben. Aber dass Rumänien ja wirklich direkt quasi Frontline-State ist, das finde ich sehr spannend. Und deswegen ist so meine Frage, was müssen wir nicht nur gesellschaftlich tun, sondern was müssten quasi auch die NATO oder die EU, wenn sie sich jetzt neue Sicherheitsmuskeln aufpackt und trainiert, was müsste da mit Rumänien gemeinsam entwickelt werden?
Vielleicht ganz kurz noch dazu, was du auch sagtest. Was nochmal das bestärkt, dass Rumänien so der stille Partner ist, aber Rumänien möchte auch ein stabiler, sicherer Partner sein, loyal auch gegenüber die NATO, aber auch gegenüber der EU. Interessanterweise, also die Luftraumverletzungen, die finden schon seit Jahren statt. Natürlich jetzt nach 2022 haben sich die Luftraumverletzungen, passieren regelmäßig, finden regelmäßig statt. Und interessant ist, dass Rumänien das eben überhaupt nicht so das laut kommuniziert. Gab auch den Vorfall, dass tatsächlich eine Drohne auch ein Haus getroffen hat in Rumänien im Donaudelta. Aber Deutschland oder die anderen EU-Staaten haben tatsächlich das mitbekommen, als auch der polnische Luftraum und auch der estnische Luftraum gleichzeitig verletzt wurde. Und dann wurde es dann...
Dann war es ein Thema hier bei uns.
Dann war es ein Thema, aber bis dahin waren es schon mehrere Luftraumverletzungen, die es gab in Rumänien, durch Drohnen. Aber genau, also registriert wurden insgesamt 13 Luftraumverletzungen und 40 Mal sind Drohnen oder auch Drohnenteile in Rumänien gelandet. Also russische Drohnen, meine ich jetzt.
Ja, vielen Dank nochmal für die Zahlen und dieses Bild, das du uns jetzt gerade mitgegeben hast.
Ich glaube, egal über welches Feld man eigentlich in der Politik diskutiert, das Wichtigste ist die Sicherheitslage. Es ist auch eine Verletzung der Souveränität, du hast es angesprochen. Deswegen würde ich dir, Lorin, gerne noch einmal die Frage stellen, wie wird die Sicherheitslage am Schwarzen Meer in Berlin wahrgenommen und was müsste passieren, damit Deutschland und Rumänien hier vertiefter zusammenarbeiten?
Genau, man hat ja bis jetzt aus deutscher Sicht vor allem sich um die Ostsee, das Baltikum gekümmert, die gerade Litauen. Wir hören es eigentlich immer in den Medien. Und das Schwarze Meer, dem hat man nicht so eine hohe Bedeutung beigemessen wie zum Beispiel den baltischen Staaten, der Region der Ostsee. Und kleine andere, ein inhaltlicher Punkt aus russischer Sicht. Es gibt die russische Strategie der fünf Meere. Das ist das Weiße Meer, das Asowsche Meer, das Kaspische, das Schwarze und die Ostsee. Und das ist eine Militärpropaganda-Doktrin einer großen russischen Einflusssphäre. Ich glaube, das hat man auch ein bisschen unterschätzt, dass das auch das Schwarze Meer betrifft. Es gab die Krim-Annexion 2014. Danach, wie gesagt, man hat weiter begonnen mit Appeasement, Minsk 1 und 2. Man hat dadurch auch Diktator Lukaschenka ein bisschen diese externe Legitimität von außen gegeben. Und die Schwarzmeerregion ist eine sehr, sehr heterogene Region. Also man hat die Türkei, das ist unser NATO-Partner, trotzdem komplizierte innenpolitische Entwicklungen. Man hat Bulgarien, NATO und EU-Mitglied zusammen mit Rumänien. Die Verhältnisse beider Staaten waren, man lebt so aneinander vorbei. Also die Kooperation hätte besser ausfallen können. Man versucht es jetzt. Dennoch sind beide Staaten ganz, ganz große Wettbewerber in der Region. Man hat die Ukraine angegriffen seit 2014. Man hat Russland, Georgien, das in die EU möchte, aus gesellschaftlicher Sicht mehr als 80% Zustimmung, aber politisch geht es eher Richtung Moskau. Und vor diesem Hintergrund muss Rumänien und Bulgarien, also auch beide Länder, als EU-Mitglieder diese ganze Interessenslage, diese Gemengelage balancieren. Und in Rumänien sind zum Beispiel Raketenabwehrsysteme stationiert im Süden des Landes. Ich habe vorhin den Militärflughafen in Constanța erwähnt. Der soll jetzt richtig ausgebaut werden zu einem Militärstützpunkt mit vielen Soldaten, ausländischen Fightern, Eurofightern. Von daher, das ist die Chance, die es momentan in Rumänien gibt. Denn man sagt ja immer, die Sicherheit Deutschlands wird im Baltikum verteidigt, sie wird eben auch in Rumänien verteidigt. Ja. Und dieses Bewusstsein muss man auch durch auch bessere Kommunikation, durch Angebote auch am Leben erhalten. Zum Beispiel, was wäre es, wenn wir zum Beispiel das Weimarer Dreieck um Rumänien erweitern? Dann hat man die Achse Bukarest, Warschau, Berlin, Paris. Traditionell hat man sich in Rumänien auch aufgrund von energiepolitischen Fehlentscheidungen seitens Deutschland eher auf die Vereinigten Staaten konzentriert.
Also ich weiß noch, auch gerade ein schwieriger Partner.
Genau, auch jetzt, genau. Es ist ein schwieriger Partner. Europa muss sich einfach neu erfinden und auch ganz neue Strukturen schaffen. Aber was ich noch sagen wollte, wegen dieser energiepolitischen Fehlentscheidung von Deutschland war für Rumänien ganz klar Priorität die Achse Bukarest-Washington. Teilweise auch noch über London. Ja. Also man hat Deutschland nicht getraut. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt. Das, finde ich, ändert sich jetzt, ja. Aber diese neue Komponente zum Beispiel eines Formats Weimar Plus wäre vielleicht so ein gutes Angebot. Und dann muss sich Rumänien wirklich auch aktiv einbringen.
Würdest du da zustimmen, Maria?
Ja, ich wollte nur ergänzen, weil du auch sagtest, du hattest ja die deutschen Soldaten in Rumänien erwähnt, die stationiert sind. Genau, und das sind knapp über 150, ich glaube maximal 170. Und die sind aber auch in Rumänien nur seit 2023. Also daher, Deutschland ist da präsent, aber seit kurzer Zeit und nicht wirklich so stark oder symbolisch. Also da sind andere europäische Länder viel präsenter. Natürlich ist es auch so, dass sich das auch ein bisschen jetzt gerade ändert. Wir können ja nur vielleicht einschätzen, in welche Richtung es weitergeht, aber es war ja ein sehr großes Thema mit dem Rückzug von über 1000 US-Soldaten aus Rumänien. Aktuell sollten es noch circa 1000 noch vor Ort sein. Es war eine sogenannte Umstrukturierung, aber natürlich ist es wahrscheinlich vielleicht auch ein Zeichen, dass Washington auch nicht mehr vielleicht so interessiert ist. Also das ist auch ein Narrativ, was bedient wird.
Eine Wundertüte in Washington. Lorin, was
noch? Genau, und eine Sache, die ich gerne noch erwähnen möchte, auch da muss aber auch Deutschland proaktiver, selbstbewusster nach vorne gehen, denn ich verstehe, es gibt in Deutschland immer das historische Argument, das wird es auch immer geben, das wird nie verschwinden. Die Ländler Mittelosteuropas haben seit Jahren gefordert, dass Deutschland sich militärisch in der Region stärker einbringen muss. Und das ist, wenn man diese deutsche Geschichte einfach im Gewissen hat, dann ist das ein riesen Geschenk und ein riesen Vertrauensbeweis, was diese Länder gegenüber Deutschland jetzt haben, wenn die aktiv sagen, wir möchten hier vor Ort deutsche Soldaten sehen, weil wir euch vertrauen. Das ist ein riesen Geschenk.
Ja, absolut. Wenn wir nochmal auf die Verletzung der Souveränität zu sprechen kommen, so ist es ja nicht nur, dass das durch Militär passiert, sondern auch durch Informationspolitik und eben auch der Manipulation von Informationspolitik. Wenn wir mal zurückschauen in das letzte Jahr 2024, dort erlebte Rumänien ja einen wirklich massiven Versuch der Manipulation, der den Grundsatz von fairen und freien Wahlen natürlich verletzt hat. Dort hat man durch Manipulation auch gerade in Social-Media-Aktivitäten versucht, die nachweislich zugunsten eines kremlfreundlichen Kandidaten ausgegangen sind, sodass die Präsidentschaftswahl komplett annulliert werden und wiederholt werden musste.
Jetzt sind wir ja ein Jahr weiter und auch 12 Monate schlauer. Und was sind denn so die Analysen nach 365 Tagen? Was bedeutet der Vorgang denn für Rumäniens Demokratie, Maria?
Ich möchte an erster Stelle alle beruhigen, ich frage das immer wieder, habt ihr überhaupt verstanden, was in Rumänien passiert ist mit der Annullierung der Wahl? Und ich würde sagen, es ist sehr, sehr komplex oder kompliziert und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, machen Sie sich keine Sorgen, es ist sehr kompliziert. Aber kurz zusammengefasst, die Wahlen, der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahl wurde annulliert, nachdem dieser eigentlich bestätigt wurde durch das Verfassungsgericht. Aber es wurde annulliert, weil der Sicherheitsrat Rumäniens hatte Unregelmäßigkeiten festgestellt. Einerseits waren es Unregelmäßigkeiten bei dem Kandidaten, der kandidiert hat, der auch in den ersten Wahlgang gewonnen hat, Călin Georgescu, ein ultranationalistischer Kandidat. An zweiter Stelle die Unregelmäßigkeiten waren, dass es gab über 85.000 Cyberangriffe auf Rumänien an dem Wahltag auf die rumänischen Institutionen. Und in dem Bericht des Sicherheitsrats steht, dass es ausländische Angriffe waren. Natürlich, man vermutet, man hat es natürlich nicht direkt bezeichnet, aber man vermutet, dass es Russland war und dass es Russlands Interesse war. Man muss sich vorstellen, man ist auf eine Wahl vorbereitet und man macht sich Gedanken, mit wem wählt man, und dann wacht man am zweiten Morgen auf und man kennt nicht den Namen von der Person, die die Wahl gewonnen hat, weil der genannte Călin Georgescu, der hatte in den Umfragen, also unterschiedliches von der Umfrage, zwischen 2-6% maximal, also ein Kandidat, den man jetzt vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt, aber dass man dann am nächsten Morgen die Person fast 23% der Stimmen bekommen hat, das ist schon ein großer Sprung. Was das bedeutet, dieser Vorgang für Rumänien? Natürlich kann man lange diskutieren, ob es wirklich demokratisch ist, eine Wahl zu annullieren. Und in dem Fall gibt es natürlich Pro- und Kontra-Argumente, warum das man machen sollte oder nicht machen sollte. Einerseits ist es so, dass es gab keine Wahlfälschung. Also die Menschen haben tatsächlich für ihn gestimmt. In dem Sinne, eigentlich müsste man wahrscheinlich die Wahl nicht annullieren. Gleichzeitig gab es diese Unregelmäßigkeiten, wofür ja eigentlich jetzt gerade Călin Georgescu, der Kandidat, auch jetzt gerade untersucht wird, dass da er auch einen Staatsstreich eigentlich dadurch geplant hatte. Also es laufen jetzt gerade die Untersuchungen und wir wissen viel mehr über die Illegalitäten, die er gemacht hat in seinem Wahlkampf. Vielleicht noch kurz als Nebeninformation, er hatte zum Beispiel deklariert, dass er 0 Euro Budget hatte für seinen Wahlkampf, also 0 Euro Finanzierung, und man hat dann nachträglich festgestellt, dass er über 1 Million Euro erhalten hat aus Spenden. Genau, das ist also einfach ein Beispiel. Was das für die Demokratie bedeutet, das war, das haben alle Parteien unterschätzt und ist, ja, ich kann es mir nicht erklären, wieso sie das nicht kommen gesehen haben. Sie haben sich wahrscheinlich abgesprochen und gedacht haben, ach, wir einigen uns damit, die rechtsextremen Stimmen oder populistischen Stimmen nicht so stark werden, aber dabei sich nicht seriös Gedanken gemacht haben über den Wahlkampf. Und dann sind einfach die Schwachstellen einfach der Demokratie in Rumänien rausgekommen. Und darauf setzt eigentlich, das ist die Strategie Russlands, man sitzt auf die internen Schwachstellen. Rumänien ist eigentlich kein wirklich ein russlandfreundliches Land. Also in den Umfragen sind immer zwischen 4-18% der Bevölkerung irgendwie positiv gegenüber Russland gestellt. Ja, und also da kann man wahrscheinlich als prorussischer Kandidat jetzt nicht viele Stimmen gewinnen, maximal vielleicht 8%. Aber Russland hat in dem Wahlkampf und auch in diesen Kampagnen auch viel darauf gesetzt, auf die Schwachstellen in der rumänischen Demokratie zu setzen, die eher schwächeren Institutionen, aber auch die schwachen Parteien. Und hat es geschafft, also hat interne politische Themen sozusagen außenpolitischen oder sicherheitspolitischen Themen gemacht. Und wo stehen wir jetzt nach einem Jahr? Ich würde immer sagen, es passiert jetzt gerade sehr viel in Europa und auf der Welt und auch mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ich vermute, dass viele nicht mehr alles so mitbekommen, mithalten können einfach mit dem Fluss von Nachrichten und denken so, es sind negative Nachrichten. Aber ich sage nein, wir haben tatsächlich auch sehr gute Neuigkeiten. Jetzt wahrscheinlich jetzt aktuell nicht mehr neu, aber die Wahlen in Moldau, es war... Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, dass die proeuropäische Partei so viele Stimmen bekommt und eine Mehrheit im Parlament bekommt. Also Europa gewinnt und auch mit einfach Transparenz und ehrlichen Themen und Sachen ansprechen, Probleme ansprechen, Offenheit. Und in Rumänien, die Wahlen sind dann, also die wiederholten Wahlen, sind auch sehr gut ausgegangen. Und das sind unglaublich positive Nachrichten für uns, dass trotz der Tatsache, dass Russland Millionen investiert in Drohnen oder Wasserminen im Schwarzen Meer oder Desinformation, wir haben es trotzdem geschafft und Rumänien hat im Mai 2025 jetzt wiedergewählt und einen neuen proeuropäischen Kandidaten gewählt und es war auch jetzt nicht unbedingt knapp. Also es war ganz klar, wer die Wahl gewonnen hat. Ja, es gibt vieles Positives da.
Ich glaube, aus dem Worst Case ist ein Best Case in Rumänien geworden. Und übrigens, Rumänien, Republik Moldau, die beiden Länder einzigen in der Region mit einer proeuropäischen Präsidentin oder Präsident und mit einer proeuropäischen Regierung. Mhm. Zu den Wahlumfragen mit Blick auf die annullierte erste Runde der Präsidentschaftswahl von vor einem Jahr. Die haben auf voller Linie versagt. Zu dem Urteil des Verfassungsgerichts in Rumänien. Das Verfassungsgericht war immer in Rumänien ein politischer Akteur. Mhm. Einzelne Richter hatten ein ganz klares Parteibuch. Die haben auch in der gemeinsamen Entscheidungsfinden auch so gestimmt. Mhm. Dennoch würde ich sagen, was sehr, sehr wichtig war, ein sehr, sehr wichtiges Signal, das Verfassungsgericht hat damals einstimmig dieses Urteil gefällt. Und das war, glaube ich, auch für die Autorität und für die Glaubwürdigkeit des Verfassungsgerichts nochmal wichtig, denn es hatte, nachdem der oberste Verteidigungsrat diese Dokumente veröffentlicht hat, gar keine andere Wahl, als diese Wahl letztendlich zu annullieren. Natürlich kann man immer aus demokratietheoretischen Gesichtspunkten fragen, ja, ist es schön, eine Wahl zu annullieren, wenn uns der Kandidat nicht gefällt, der eben auf Platz 1 gelandet ist. Alles völlig legitim. Und der Georgescu, der damals auf Platz 1 gelandet ist, ist eigentlich ein Produkt des Systems gewesen. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass die Geheimdienste in Rumänien nicht wussten, was da eigentlich passiert. Es wurde einfach nichts getan und dann kam auf einmal die Katastrophe und dann wurde schnell was getan. Und dann ist aus dem Worst Case ein Best Case geworden. Was Deutschland daraus lernen kann, in Rumänien genießen die Politiker, öffentliche Institutionen, das Parlament, die Regierung, damals das Präsidialamt, keine hohen Zustimmungswerte. Das Vertrauen ist bei maximal, glaube ich, 20%. Korrigiere mich, wenn es doch schlechter aussieht.
Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber so 20-30% ja, maximal. Genau.
Genau. Und es gibt in Rumänien einfach viele Enttäuschungen über die politische Klasse nach 1989. Mhm. Und das war ein sehr, sehr fruchtbarer Boden für Einflussnahme, für Desinformationskampagnen. Und Russland wartet nur darauf, dass das Vertrauen in den Staat, in die staatlichen Institutionen an so einem niedrigen Punkt angekommen ist, dass es dann direkt intervenieren kann. Und da müssen wir, glaube ich, in Deutschland auch aufpassen. Und danke, dass du die Republik Moldau erwähnt hast. Ich glaube, die Republik Moldau, die Menschen der Republik Moldau sind ein Paradebeispiel dafür, was es heißt, in den Zeiten und in dem wirklich sehr, sehr komplexen Umfeld resilient zu sein. Mhm. Das war ein Lackmustest der gesellschaftlichen Resilienz der Republik Moldau. Und ich hätte es auch nicht erwartet. Also ich war auch ganz, ganz überrascht, als dann die Auszählungen kamen von der Wahlbehörde in der Republik in Chisinau.
Ich hatte mein Handy ausgemacht, ich wollte nicht keine Einschätzungen wissen und dann am nächsten Tag dachte ich so, oh Gott, ich lag komplett falsch.
Ja. Sonst wäre das
komplett
Land
unterschätzt.
Ja. Die Motor wäre gekippt.
Ja. Absolut, ihr habt gerade beide schon sehr schön die Schwächen der Demokratie herausgearbeitet und wie man mit hybriden Kriegen eben genau da reingehen kann. Meine Frage wäre noch einmal an dich, Lorin. Brauchen wir vielleicht in diesem Fall europäische Standards für digitale Wahlkämpfe und wie kann die Europäische Union Rumänien hier vielleicht auch stärker unterstützen, als das bisher der Fall ist?
Ich glaube, die Europäische Union sollte politische Bildungsangebote deutlich ausweiten und auch mal aus den Hauptstädten in die Region gehen, denn da liegt das Problem. Es gibt in Rumänien riesengroße Unterschiede zwischen Diskrepanzen zwischen den ländlichen Gegenden und den städtisch geprägten, also Großstädten. Da ist das Problem, man sieht es an dem Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger Rumäniens, die extrem Parteien haben in den urbanen Zentren eine minimale Wählerschaft. Auf dem Land sieht es ganz, ganz anders aus. Das sind auch sozioökonomische Faktoren. Und auch da muss sich die Europäische Union in der Moldau loben. Die Erweiterungskommissarin Marta Kos war ein paar Tage vor den Parlamentswahlen in der Republik Moldau. hat die Hauptstadt Chisinau verlassen und hat sich mit den Repräsentanten der Kirche getroffen. Mhm. Egal, ob man das mag oder nicht, Rumänien, Moldau sind religiöse Gesellschaften. Man ist stolz auf die Kirche, hat wie gesagt auch nochmal historische Gründe. Man hat versucht, die Kirche aus dem öffentlichen Raum zu drängen. Wenn man zum Beispiel in Bukarest ist, ist man in einem riesengroßen Gebäudekomplex, im Garten steht auf einmal eine Kirche. Fragt man sich, wie kommt die Kirche in den Garten? Die hat man verlegt, damit die Kirchen aus dem öffentlichen Raum einfach verschwinden, aus Sicht des damaligen Diktators Ceausescu. Und Marta Kos hat das wirklich erkannt, religiöse Gesellschaft. Die Kirche hat eine wichtige Rolle für die Menschen und sie hat öffentlichkeitswirksam Kirchenvertreter besucht, viele große Klöster auch vor Ort besucht und sich mit den Menschen unterhalten. Und ich glaube, das ist auch ein richtig guter Ansatz, um die Vorurteile und Propaganda-Narrative, wo sie jetzt auch überall herkommen, aus Russland, da entgegenzuwirken.
Bitte.
Ja, weil Lorin das schon jetzt öfters erwähnt hat, wollte ich nur dann nochmal darauf hinweisen, weil auch oft gesagt wurde, ja, aber woher wissen wir, dass es Russland ist und das sind vielleicht nur Ängste der, sage ich mal jetzt, mittel- oder osteuropäischen Staaten. Interessanterweise, also Russland interessiert sich jetzt nicht nur für die Wahlen in Rumänien und also oft wurde begründet, ja, das sind nur die internen Probleme Rumäniens, also Schwachstellen, demokratischen Schwachstellen, die nicht funktionierenden Institutionen etc. Ja, und ich würde sagen, ja, das spielt auch mit ein natürlich, aber Russland interessiert sich nicht nur für die Wahlen in Rumänien oder für die Wahlen in Polen, sondern wir haben ja 2016 ja gesehen mit den Wahlen in den USA und auch
Brexit.
Brexit und dann auch Deutschland, was war jetzt vielleicht nicht so medial ein riesiges Thema, aber Russland interessiert sich und mischt sich auch ein überall und natürlich, was du, Lorin, gesagt hast, man sitzt auf die Themen, also vor allem die internen Schwächen, Korruption, die Gefälle, die du angesprochen hast, also Korruption in Rumänien, die Land-Stadt-Gefälle und vor allem auch Braindrain. Ich hatte ja am Anfang gesagt, es leben so viele Rumänen und Rumänen in Deutschland. Die rumänische Bevölkerung ist die mobilste Bevölkerung in der EU. Und natürlich, wahrscheinlich ist es ein Vorteil, dass die Rumänen überall leben können, überall sich integrieren können. Gleichzeitig ist es vielleicht auch oder wird es als Verlust wahrgenommen zu Hause. Mhm. Genau, und einfach strategisch gesehen aus russischer Perspektive ist ja sehr schlau, eigentlich die Länder, die an der Ukraine, die europäischen Länder, die an der Ukraine angrenzen, dann einfach diese zu beeinflussen, um halt Lieferungen, ob es jetzt militärische Lieferungen sind oder Hilfspakete, wie auch immer, in die Ukraine zu stoppen. Und wir haben ja mit Rumänien das einzige europäische Land, Nachbarland der Ukraine, mit einer proeuropäischen Regierung aktuell und mit einem proeuropäischen Präsidenten. Polen steht auch an der Seite der Ukraine, aber
Einer anderen Ausrichtung des Präsidenten.
Richtig, genau, ja. Richtig, ja.
Nach den etwas schweren Themen, gerade zur Sicherheitspolitik oder der ausländischen Einflussnahme auf unsere Demokratien, möchte ich gern zum Abschluss noch so ein bisschen konstruktiv in die Zukunft schauen. Was können wir denn als Vertreterin in der Politik, als Mitglied einer Organisation in der Zivilgesellschaft oder als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts und dieser Kooperation, die wir hier haben, was können wir als Europäerin konkret tun, um diese deutsch-rumänischen Beziehungen zu stärken? Habt ihr da Tipps für uns hier am Tisch und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer?
Ich würde schnell sagen, Studienreisen organisieren. Sich vor Ort mit Vertretern der Zivilgesellschaft, mit den Parteien, mit der deutschen Botschaft zu unterhalten, mit den Vertretern der politischen Stiftungen, der deutschen politischen Stiftungen in Bukarest, die übrigens alle dort ein sehr, sehr, sehr gutes Image haben. Das ist deutsche Softpower par excellence. Und ansonsten auch hier in Berlin das Thema weiter, ich sag jetzt mal, zu bespielen, Konferenzen zu organisieren. Aber wie gesagt, nicht nur in Berlin bitte, sondern auch in die Breite gehen. Das ist so mein Punkt. Vielleicht noch ein Aspekt, den ich gerne einbringen möchte.
Gerne.
Es gibt in Rumänien viele Enttäuschungen, ja. Vieles ist sehr, sehr, sehr langsam passiert. Der Bau von Autobahnen, Reform der Justiz. Dennoch sah Rumänien noch nie so gut aus wie jetzt. Also Rumänien war noch nie so gut entwickelt wie heutzutage. Wenn man sich vor allem, es gibt auf Facebook immer so Vorher-Nachher-Videos, 2008 und jetzt 2025, das ist gefühlt eine andere Zeit. Mhm. Und dessen muss man sich immer bewusst sein und ich glaube, auch mit ein paar Vorher-Nachher-Bildern zu spielen, um das zu begreifen, wie schnell sich dieses Land auch entwickelt hat und wie gut das Land erreichbar ist durch die Konnektivität im Luftraum. Also viele Billigfluggesellschaften bieten täglich Flüge in alle große deutsche, rumänische Städte an. Mhm. Größere Fluggesellschaften auch. Also man kann, Rumänien eignet sich wunderbar für einen Städtetrip, für ein verlängertes Wochenende. Einfach machen. Es lohnt sich, weil manchmal die Ironie meiner Erfahrung, wenn die Erwartungen teilweise so schlecht sind, können sie schlechter gar nicht sein. Dann kommt man mit einem Wow-Effekt wieder zurück nach Hause.
Fahren Sie nach Rumänien und lassen Sie sich überraschen.
Genau. Ja.
Maria, was gibst du uns für einen Tipp mit?
Ja, jetzt, dass Rumänien jetzt auch im Schengen-Raum ist, dann läuft auch das alles viel schneller, hinzureisen oder hinzufliegen. Genau, es gibt, glaube ich, sehr viel zu entdecken. Und in Rumänien gibt es die meisten Urwälder Europas, also auch Umweltthemen sind auch etwas Spannendes, Interessantes. Das Donaudelta, die größte Biodiversität in Europa. Und genau, und ich würde auch Republik Moldau empfehlen, also einer der besten Weine, die man trinken kann. Also,
neben Georgien.
Genau, ja.
Und den badischen Weinen.
Gerne, wir können unsere Favoriten gleich noch besprechen. Was man allgemein noch machen kann, ist auch einerseits sich auch zu interessieren und gleichzeitig auch sicherheitspolitische Themen auch öffentlich dann auch zu besprechen. Das sollte Rumänien auch besser können. Also das war eigentlich ein Fehler, was man in der letzten Legislaturperiode gemacht hat, dass man über diese sicherheitspolitischen Themen wenig mit der Bevölkerung gesprochen hat. Also es war ein Kommunikationsproblem und viele Rumäninnen und Rumänen konnten vielleicht nicht so genau nachvollziehen, warum müssen wir jetzt die Ukraine unterstützen, warum die Ukraine kämpft ja auch für uns, für unsere Sicherheit, obwohl die Zustimmungswerte für die Unterstützung der Ukraine relativ hoch waren oder sind. Und da hat die Regierung gar nichts kommuniziert. Mhm. Also auch die militärischen Hilfspakete, es war ein bisschen, sage ich mal, witzig, weil in Deutschland war die Diskussion ja so detailliert. Ich dachte so, okay, jetzt jeder ist irgendwie ein Militärexperte geworden.
82 Millionen haben wir in Deutschland genau. Von den Militärexperten.
Und tatsächlich, in Rumänien wurde es eigentlich nur bekannt, also man wusste natürlich, dass Rumänien die Ukraine militärisch unterstützt, aber nur bei dem Besuch von Selenskyj in Rumänien 2023 hat er öffentlich mitgeteilt, dass Rumänien mit 15 militärische Hilfspakete die Ukraine unterstützt hat. Und 2025 dann bei dem Besuch des Verteidigungsministers in der Ukraine, des rumänischen Verteidigungsministers in der Ukraine, wurde mitgeteilt, ja, also die Ukrainer haben das mitgeteilt, ja, Rumänien hat jetzt 23 militärische Hilfspakete geliefert. Also man hat da überhaupt nicht kommuniziert und nichts gesagt, was wird geliefert. Und das war ein Fehler. Und man sollte Verteidigung, aber auch sicherheitspolitische Themen sind nicht nur auf militärische Aspekte zu sehen oder ganz nur Waffen. Man sollte nicht nur über Waffen denken, sondern auch über die Resilienz der Gesellschaft und die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Und das Spannende ist, dass Rumänien auch letzte Woche wurde die neue nationale Strategie für Verteidigung veröffentlicht. Für die jetzige Legislaturperiode und es ist interessant, da auch Bürgerinnen und Bürger eigentlich im Mittelpunkt stehen. Also dass das Individuum im Mittelpunkt steht und was kann man aber auch selbst machen in einer Situation, die jetzt, es muss ja nicht Krieg im Land herrschen, aber wir kennen, wir haben ja gesehen, dass es auch anders Einfluss geben kann durch andere Mittel und Wege und das mehr in die Gesellschaft zu tragen.
Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, was wir jetzt so am Ende dieser Veranstaltung noch als Tipp mitgeben könnten für die Zukunft. Ich habe mir aufgeschrieben, liebe Hörerinnen und Hörer, lesen Sie die Bücher und Artikel von Maria Marisch, damit Sie weiterhin informiert bleiben, was in Rumänien passiert. Werden Sie vielleicht auch Mitglied bei der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft, die Maria anfangs auch erwähnt hat? Besuchen Sie vielleicht eins der Events des Deutsch-Rumänischen Forums, in dem Lorin auch aktiv ist? Und vielleicht als letzter Punkt, den ich mir gerade eben aufgeschrieben habe, bleiben Sie neugierig auf dieses Land, fahren Sie einfach mal hin, einfach mal machen und lassen Sie sich überraschen, denn Rumänien ist, wie ich auch selbst bezeugen kann, eine Reise wert. Vielen Dank, Maria Marisch, Lorin Stahn, für eure Expertise und eure Perspektiven heute Abend. Das war ein wichtiger Einblick in ein Land, das wir oft unterschätzen und es doch so essentiell ist für unser gutes Zusammenleben hier in Europa.
Mir bleibt auch Danke zu sagen. Ich würde gerade noch zu deinen Punkten, die du erwähnt hast, hinzufügen. Geben Sie auch dieser Folge einen Daumen hoch beim Europa-Podcast. Freue mich sehr fürs Zuhören. Vielen Dank auch an ihr, an euch beide, dass ihr hier zu uns ins Studio Cherie gekommen seid. Dafür ein herzliches Dankeschön. Wir sind öfters in Berlin-Neukölln hier in der Hobrechtstraße. Auch an unser Publikum, das hier im Raum ist. Und vor allen Dingen auch an die Europäische Akademie Berlin für diese Kooperation. So bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal beim Europa-Podcast.